Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Laura Schmidt in SWR 1 Leute, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, Sie haben Spannendes zu berichten. Sie sind zum einen nämlich Geografin, spezialisiert auf Hochgebirgsforschung und auf die polaren Regionen. Heißt das, Sie sind genauso gerne in den Alpen unterwegs wie am Nordpol?
Ja, genau, so heißt es. Also die Alpen sind mein Zuhause, sage ich immer. Also die Alpen, dort betreibe ich meinen Bergsport, dort lebe ich. Und die Arktis ist so meine Leidenschaft, ja.
Und diese Leidenschaft hat Sie so weit geführt, dass Sie 4 Monate in der Arktis verbracht haben mit der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Sie sind Reiseleiterin für Grönland und Spitzbergen. 4 Monate lang waren Sie an Bord von Eisbrechern. Also 4/5 Grönlands sind komplett bedeckt mit Eis. Ich könnte mir vorstellen, die wenigsten haben da erstmal eine große Faszination. Wie ist es bei Ihnen?
Ich denke, wenn man sich Grönland vorstellt, wenn man jetzt Grönland nicht kennt, denkt man immer an das große Inlandeis und sonst an nichts. Aber Grönland hat viel mehr zu bieten. Das sind ja die Küstenregionen, die eisfrei sind und die auch bewohnbar sind von den Grönländern beziehungsweise von den Inuit. Und man sieht nicht nur Eis. Wenn man jetzt im Sommer dort ist, dann kann man auch zum Beispiel mal mit dem T-Shirt wandern gehen. Und die Faszination von Grönland ist für mich dieser Mix aus Küste quasi, aus schroffen Gebirgsküsten, aus dem Inlandeis, aber auch die Grönländer, die dort leben und deren Geschichten. Ja.
Also ich bin so ein paar Reiseberichte durchgegangen und habe dann ganz oft gelesen, also die Natur hat uns einfach den Atem geraubt. Bei Ihnen höre ich raus, es ist beides, Natur und die Menschen. Was zeichnet die Menschen dort denn aus?
Ich habe wahnsinnig viel Respekt vor den Menschen. Zum einen, ja, man darf eigentlich nicht sagen, dass sie einem leid tun, aber was mich besonders reizt, ist Ostgrönland. Ostgrönland wird auch bezeichnet als die Rückseite von Grönland. Westgrönländer bezeichnen Ostgrönland Tuno.
Was heißt das?
Die Rückseite.
Ah, ja.
Ostgrönland ist richtig schwer zu erreichen. Wegen Stürmen, der Flughafen ist schwierig anzufliegen und das macht allein schon den Reiz aus. Also man sieht, ich sage immer zu den Gästen, wenn auch mal ein Flug von Island abgesagt wird, das ist die Grenze am machbaren Tourismus. Und man muss sich darauf einstellen. Und diese Abgeschiedenheit von Ostgrönland, obwohl es nur 1,5 Flugstunden von Island entfernt liegt, ist ja schon sehr interessant. Und man sieht die Gletscher, die Eisberge, die vom Inlandeis rauskalben. Und dann noch natürlich die Geschichten der Menschen, die alten Traditionen. Ich finde immer, ich sage, wenn man spürt, dass so, wenn man sich darauf einlässt oder einlassen möchte, eine gewisse Art von Präsenz. Also man spürt sich auch selber intensiver, weil es gibt nicht wirklich was außenrum. Man hat kein Handynetz außerhalb von irgendwelchen Siedlungen. Das nächste Krankenhaus, das nächste größere Krankenhaus ist halt auf Island, ja.
Sie sind Expertin für Grönland, lieben den Osten ganz besonders. Stimmt es, dass die Inuit ihre Heimat Grönland trotz der wenigen Menschen Land der Menschen nennen?
Ja, also Grönland heißt auf Grönländisch Kalaallit Nunaat. Das ist das Land der Menschen. Obwohl, ich sag jetzt mal, auf ganz Grönland, das ist die größte Insel der Welt, gerade mal knapp 57.000 Menschen wohnen und dort eben gerade mal 3.000, vielleicht maximal 4.000 an der ganzen ostgrönländischen Küste. Und ja, das ist schon bezeichnend, ja.
Sie halten Vorträge über das Land. In Ihren Vorträgen berichten Sie, wie Sie das Leben der Inuit auf Grönland geprägt hat. Wie haben Sie sich denn dadurch verändert?
Man kann sich tatsächlich mit sich selber identifizieren zum Teil. Also ich konnte mich damit identifizieren. Ob es jemand anders kann, weiß ich nicht. Ich finde, klar, ich betreibe jetzt keine Grönländerforschung, keine Kulturforschung, aber ich habe eine Zeit lang mit Grönländern zusammen gelebt. Und das ist halt, die sind auch schwierigen gesellschaftlichen Umbrüchen, sage ich jetzt mal, ausgeliefert durch die Modernisierung der Dänen in den 60er Jahren. Grönland gehört ja zu Dänemark, also Dänemark subventioniert Grönland. Die Grönländer haben ein Problem, weil sie gebrochen sind, ihren alten Traditionen nachzugehen und eben der Modernisierung zu folgen. Und das ist ja gerade mal eine Generation also gewesen. Ich meine, vor 40 Jahren, vielleicht 30 Jahren haben einige Grönländer noch in Erdhöhlen gewohnt und schwuppsdiwupps werden sie. Es ist ja positiv, ja, dass man subventioniert wird, aber die Grönländer sind halt sehr zerrissen. Die Grönländer geben sich wiederum mit sehr wenig oder viele geben sich mit sehr wenig zufrieden. Eigentlich möchten die meisten nur angeln gehen, fischen gehen, vielleicht Eisbären jagen, Robben jagen und ihre Ruhe haben. Und man, ja, also man beobachtet diese Zerrissenheit, vor allem bei den Jugendlichen.
Gerade bei den Jugendlichen ist es auch ein Thema, dass die Suizidrate sehr hoch ist. Meistens spricht man über Grönland nur über die Natur. Sie haben die Menschen dort kennengelernt. Haben Sie gerade auch die jungen Menschen getroffen, die so zerrissen sind?
Ja, also ich habe einen ganz guten Freund und ich kenne jetzt schon drei, also kennen eine ein bisschen besser, die sich tatsächlich umgebracht hat. Das sind meistens Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren, weil viele kaufen sich Tusa-Data. Das ist eine dänische, ich sage jetzt mal dänische SIM-Karte, um im Internet rumzustöbern. Und dann melden sie sich auf Facebook an, sehen unser ach so tolles Leben. Und da ist jetzt die Identifikation, wir sind ja auch oft zerrissen, wenn wir sehen, boah, denen geht's ja so viel besser, die haben ja so ein cooles Leben. Und die Grönländer wissen ja gar nicht, wie es in Europa wirklich ausschaut, aber sehen diese ganzen Facebook-Geschichten oder Instagram-Geschichten. Und ich weiß nicht, also viele denken, glaube ich, auch gar nicht weiter dann und fühlen sich halt einfach perspektivlos. Obwohl, und das ist das Interessante, die Dänen bieten ja Schulbildung an. Also man kann Gymnasien besuchen und man kann nach Dänemark gehen, aber viele trauen sich vielleicht auch einfach nicht.
Wie sehen Sie da Ihre Rolle persönlich als Reiseleiterin und die in Kontakt ist mit den jungen Menschen auch dort? Versuchen Sie da Aufklärungsarbeit zu leisten, zu sagen, na, dieses Bild, was über das Internet vermittelt wird, das entspricht gar nicht der Realität?
Ich habe es versucht. Das ist eine never-ending story. Und es gibt jemand, der lebt ja seit 35 Jahren in Ostgrönland. Das ist der Robert Peroni in Südtiroler, eben der auch den Grönländern geholfen hat und viel hilft. Und es ist schwierig, weil ich glaube, das Verständnis einfach fehlt und auch die Kommunikation eine andere ist, weil die ursprüngliche grönländische Sprache ist eine sehr einfache Sprache. Die Grönländer können, also es gibt gar nicht so viele Wörter, sich emotional auch auszudrücken, wie wir es haben.
Weil es so sehr auf die Natur bezogen war, das Leben.
Es gibt zum Beispiel ganz viele Wörter für Schnee und ganz viele Wörter für Holz, weil auch Holz sehr wichtig war. Es ist ja oft angetrieben oder getrieben worden durch die Meeresströmungen von Sibirien. Aber es gibt wenige Wörter für Gefühle und auch ein guter Freund von mir sagt auch selber, er konnte nur mit mir über Gefühle sprechen, weil das macht man in Grönland nicht.
Sie waren Teil der größten Arktis-Expedition aller Zeiten, waren 4 Monate an Bord von Eisbrechern. Wie wurden Sie denn eigentlich Teil dieser Expedition?
Ja, dazu gehört natürlich ganz viel Glück. Ich habe noch Kontakte zum Alfred-Wegener-Institut. Dort habe ich mal kurzzeitig gearbeitet und auch wahrscheinlich durch meine Tätigkeit als Tourguide in Grönland und Spitzbergen. Und ich habe mich einfach beworben. Mir hat ein Mitarbeiter vom Alfred-Wegener-Institut gesagt, Laura, im Logistikteam kann es sein, dass noch was frei wird. Bewirb dich doch mal, weil es ja mehrere Zeitabschnitte gibt.
Und es waren Wissenschaftler aus 20 Nationen dabei, hunderte Menschen, also ein riesiges Team. Wie können wir uns das ganze Set da vorstellen?
Also es ist ja unterteilt, die Expedition, in mehrere Zeitabschnitte. Jeder Zeitabschnitt hat wiederum andere Wissenschaftler von unterschiedlichsten Ländern. Und das ist schon sehr interessant. Also man wird sehr international geprägt. Also, und die Sprache ist natürlich auch Englisch. Ich sage jetzt mal, unser Zeitabschnitt war ja noch geprägt von der Corona-Situation. Alles stand auf der Kippe, hat Markus Rex ja auch schon mal erwähnt.
Der Leiter der Expedition, auch Sie kamen erstmal in Quarantäne, bis es dann für Sie losgehen konnte.
Ja, und unser Zeitabschnitt wurde auch als The Hugging Leg bezeichnet. Also wir haben uns immer schön umarmt, weil wir dann so froh waren, dass es dann doch stattgefunden hat. Und ich sage jetzt mal, die Atmosphäre, die ich dort mitgenommen habe, war wirklich geprägt von Teamarbeit und wirklich ein sehr, super gutes Team und wie eine Familie.
Und Sie hatten da eine ganz besondere Aufgabe. Sie waren nämlich Eisbärenwächterin. Wie wurden Sie auf diese Aufgabe vorbereitet?
Ja, also man ist natürlich schon vorbereitet durch seine vorherigen Tätigkeiten. Ja, man bringt Erfahrung mit. Man wurde aber natürlich auch vorbereitet durch das Alfred-Wegener-Institut. Es wurde ja ein eigenes Eisbärenkonzept entwickelt. Also man hat nochmal Schießtraining, man spricht nochmal über die diversesten Situationen, die auftreten können. Und also das ist eigentlich schon eine riesige Maßnahme, die dort betrieben wurde, um, sag jetzt mal, gefährlichen Situationen aus dem Weg zu gehen.
Ja. Wie sah denn Ihre Schicht da aus? Denn es war natürlich auch dunkel zu der Zeit und Sie waren irgendwo draußen. Oder wie war es für Sie, in dieser Situation Dienst zu haben?
Tatsächlich, bei uns am Zeitabschnitt war es nicht dunkel. Wir hatten
schon mal eine bessere Voraussetzung.
Ja, genau. Das war die bessere Voraussetzung tatsächlich. Also wir hatten 24 Stunden Helligkeit, den Polartag. Aber ja, war natürlich auch schwierig, weil wir viel Nebel hatten. Ja, und dadurch sieht man nicht weit. Man kann nicht weit schauen. Man hat prinzipiell 3 Schichten und 3 verschiedene Stationen. Die eine Station ist auf der Brücke des Schiffs, der Polarstern, wo man den ganzen Überblick hat. Ja, man sieht, man ist höher, man sieht weiter und man koordiniert alle Teams, die auf dem Eis sind, steht in Kontakt. Und dann wiederum gibt es natürlich eine Schicht, dass man direkt draußen bei den Wissenschaftlern ist, vielleicht auch mal mithilft, aber immer schön die Gegend abscannt. Und dann auch am Heck, also der Polarstern, um quasi die Rückseite abzudecken.
Wohin ging denn Ihr erster Blick morgens?
Der ging eigentlich aufs Eis. Also man ist aufgewacht und hat von seiner Kammer aus natürlich aufs Eis geschaut. Oder in den Nebel.
Und das Packeis war ja jede Menge da drumherum. Wie klingt dieses Eis?
Wenn man natürlich fährt, als wir in das Eis reingefahren sind, um zur Heimatscholle zu kommen, dann knirscht es natürlich richtig. Und es kann auch, wenn man sich weiter unten auf dem Schiff befindet, richtig laut sein, also richtig donnern, eigentlich richtig dagegen donnern. Wenn man recht still steht oder an der Scholle quasi positioniert, dann ist es sehr still, aber ab und zu mal eher so ein leises Knirschen, ja. Also man hört mehr, ich sag jetzt mal, die Geräusche auf dem Schiff.
Wir wollten über Ihre Aufgabe als Eisbärenwächterin sprechen. Wie ist das, wenn sich ein Eisbär nähert?
Wir hatten das Glück, dass wir hatten sehr, sehr, sehr viele Eisbärensichtungen. Die meisten Begegnungen haben tatsächlich stattgefunden, als wir auf dem Schiff waren. Dann beobachtet man, ob der Eisbär weggeht, ja, weil er soll sich ja nicht an das Schiff gewöhnen. Gewöhnt er sich an das Schiff, kann keine Wissenschaft mehr betrieben werden. Und reagiert man so, dass man die Signalpistole einsetzt, also das ist eine Schreckschusspistole, in die Luft quasi schießt, es gibt ein Farbsignal und dann rennt der Eisbär weg. Das Gleiche ist auf dem Eis auch so. Also es sollte nicht vorkommen, dass sich das Tier einem zu nahe nähert. Nähert es sich, dann den Rückzug antreten und Schreckschuss.
Die Expedition ist ja in die Heimat der Eisbären eingedrungen. Wie wurden sie denn von den Tieren wahrgenommen?
Ja, die Tiere, also manche waren natürlich neugierig. Also Mamas, die mit ihren Jungen rumgelaufen sind. Die Eisbären sind ja da wirklich irgendwo nirgendwo in der Einsamkeit. Und dann steht da so ein Riesenschiff rum. Wäre ich auch neugierig und dann schnuppert man noch alle Menschen. Und das ist natürlich sehr interessant. Also der Eisbär ist ja sehr, sehr, sehr neugierig. Also man wird wahrgenommen als interessantes Objekt. Also die Eisbären sind natürlich neugierig, möchten natürlich wissen, was ist es. Manche wiederum interessieren sich nicht wirklich für das Schiff und liegen sich einfach nebenhin an irgendeiner benachbarten Scholle und warten vielleicht, bis was passiert, bis eine Robbe rauskommt.
Was ist die wichtigste Regel, wenn Ihnen ein Eisbär zu nah kommt?
Die wichtigste Regel, das ist sehr situativ, also dann kommt es auch darauf an, wie nah ein Eisbär kommt, aber die wichtigste Regel ist ruhig sein, nicht wegrennen und das sage ich auch immer den Gästen, alle zusammen stehen, ja, also und quasi ein großes Tier bilden, am besten sich noch groß machen und Krach machen, also laut sein, rufen und in letzter Lösung oder als letzte Lösung vielleicht dann tatsächlich die Leuchtpistole einsetzen.
Und Sie sagten gerade erst ruhig sein und dann laut werden. Habe ich das richtig verstanden?
Mit ruhig sein meine ich eigentlich, dass die Leute nicht schreiend davonlaufen sollen vor Panik. Also ruhig sein, innerlich ruhig sein, nicht die Krise bekommen und nicht alleine wegrennen, weil das kann zu einem ganz großen Problem werden.
Eisbären sind schnell,
ja. Die können 30 km/h laufen pro Minute.
Sie waren mit der Polarstern am Nordpol mit dem Ziel, den Klimawandel zu verstehen. Ihre Scholle in der Arktis, die zerbrach dann, diese Heimatscholle. Was war das für ein Moment? Gab es da irgendeine Vorwarnung?
Tatsächlich, ja, das erwähne ich auch bei meinen Vorträgen. Eine Nacht vorher haben uns noch Eisbären besucht, tatsächlich. Eine Mama mit 2 Kindern und die waren richtig laut, haben gebrüllt und waren super neugierig. Da dachten wir schon, war das ein Zeichen.
Weil die Natur ja meistens die Dinge vorher spürt.
Ja, ne? Das war, und man hat's auch gespürt, die Scholle ist am Zerbrechen. Also das war, man wusste es, dass die Scholle zerbricht. Es hat sich da quasi ein Crack gebildet, ja, das immer größer wurde, dieser Riss. Und dann ist die Scholle am nächsten Tag zerbrochen. Es war vorauszusehen und das Gefühl war geprägt von Emotionen, weil quasi eine Gewohnheit und eine Struktur zerbrochen ist. Ja.
Und da waren ja auch sicherlich Messinstrumente. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, dadurch, dass man davon ausgegangen ist, eben hat man die meisten Messinstrumente schon vorher abgebaut, hat es quasi eigentlich tatsächlich in letzter Sekunde noch geschafft. Und dann ist die Scholle auch schon zerbrochen. Allerdings konnte man nicht alle Instrumente bergen. Viele waren mit GPS-Transpondern ausgestattet und die haben wir dann gesucht.
Also eine schwierige Aufgabe. Konnten Sie alles bergen am Ende?
Das meiste konnte man bergen. Also man hat dann quasi nicht mehr nach Eisbären Ausschau gehalten, sondern nach Instrumenten von der Brücke der Polarstern aus. Und die Polarstern ist quasi den Signalen dieser GPS-Transponder nachgefahren. Und dann hat man natürlich durch den Nebel geschaut, ob in irgendwelchen Restschöllchen diese Messgeräte rausschauen. Und dann musste man diese bergen, ja. Und da geht es auch um viel Geld.
Das klingt nach einer sehr extremen Situation. War das, wenn Sie sich diese 4 Monate gerade noch mal durch den Kopf gehen lassen, war das somit die dramatischste Situation oder welches Ereignis kommt in deinen Kopf?
Die dramatischste Situation, die persönliche dramatischste Situation, oder?
Gerne, wenn es dir geht.
Die dramatischste Situation persönlich war, als die Scholle zerbrochen ist, weil ich wusste, jetzt kann ich nicht mehr raus.
Gefangen im Eis.
Genau. Und man ist ja doch ein Bewegungsjunkie und man hat sich so an seine Struktur gewöhnt. Der Mensch braucht Strukturen. Und auch wenn es eine sehr ungewöhnliche Aufgabe war, war es ja dennoch ähnlich. Man hatte ja seinen Schedule, also seine Schichten auf dem Eis oder auf der Brücke.
Den üblichen Tagesablauf, ja.
Das braucht der Mensch und das hat man da, habe ich persönlich schon gespürt. Und das war für mich schlimm, weil man wieder so eine Heimat verlassen musste.
Und dennoch gehen Sie in vielen Expeditionen an Ihre persönlichen Grenzen. Wo ist für Sie jeweils auch der Reiz daran?
Der Reiz ist der, dass ich finde, man lernt natürlich hinterher, ist die Entscheidung gut gewesen, dass ich an meine Grenze gegangen bin oder nicht. Aber nur so kann man über sich herauswachsen, vielleicht auch im Alltagsleben entspannter an manche Dinge rangehen. Man muss natürlich aufpassen, wenn man immer wieder zurückkommt, dass man, also es dauert, bis man wieder in der anderen Realität ankommt. Ja, also da muss man schon, es dauert immer. Aber ich finde, dass der Mensch viel mehr kann, aber heutzutage traut man sich vielleicht nicht mehr so viel zu. Und ich denke, gerade bei solchen Geschichten wird man da auf die Probe gestellt und kann sich auch beweisen, weil man es kann.
Trennen Sie zwischen Wissenschaft und Klimaaktivistin?
Ja.
Wie machen Sie das für sich fest?
Ich würde mich nicht als Klimaaktivistin bezeichnen. Das ist mir zu hart. Ich möchte lieber die Schnittstelle sein zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Das heißt, ich finde, dass mehr transferiert werden muss, was denn die Forschung bzw. die Wissenschaft dort oben überhaupt treibt und wozu das Ganze. Dazu fehlt es an Leuten, die es vielleicht nach außen verständlich kommunizieren. Und ich sehe mich eher in diese Rolle, genau.
Jetzt ist die Arktis die Region, wo sich das Klima am schnellsten verändert. Haben Sie das persönlich auch festgestellt aufgrund Ihrer Tätigkeiten als Reiseleiterin?
Ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir waren das erste Mal auf Grönland im Rahmen einer Studienexkursion im Jahr 2011 und dort waren im Sommer die Fjorde noch wirklich richtig zugefroren, ja, dass man sich kaum durchbewegen konnte durchs Eis mit den Booten. Und in den letzten Jahren, man hatte im Jahr 2012 ein Extremer während der Sommermonate, ja, dass das Eis immer weniger wird. Und also man spürt schon, es geht ja hier auch um die Sommermonate, dass das Meereis immer später zufriert und später früher wieder auftaut. Also das spürt man schon, ja.
Und bei diesem Projekt ging es jetzt darum, die Daten eines gesamten Jahres zu sammeln. Warum ist das so wichtig?
Also es gab es vorher noch nicht, dass die Daten so lange während der Wintermonate recherchiert wurden oder gemessen wurden. Und es ist wichtig, weil gerade ein Datenschatz von einem ganzen Jahr aus Atmosphärenforschung, Ozeanforschung, Eisforschung, Schneeforschung. Dadurch lassen sich komplexe Zusammenhänge viel besser verstehen. Und das hat ja Markus Rex auch so schön gesagt, es geht nicht darum, etwas Neues zu entdecken, sondern die Arktis besser zu verstehen. Und diesen ganzen wertvollen Datenschatz mit diesen fundierten Fakten in Klimamodelle einzubauen. Und dadurch dann halt gesellschafts- und politische Entscheidungen treffen zu können.
Da wurden ganz, ganz viele Daten gesammelt. Deswegen wird es auch noch eine ganze Weile dauern, bis alles tatsächlich ausgewertet ist. Im Zuge der Pandemie wird ja der Ruf nach Digitalisierung auch immer lauter. Ist das im Bewusstsein drin, dass das Internet ebenfalls Klimakiller ist?
Ja, tatsächlich habe ich darüber auch mit meinem Freund mal gesprochen, weil Internet ist tatsächlich eigentlich ein Klimakiller. Wenn man das mal darüber nachdenkt, woher haben wir eigentlich unser Netz und was machen wir denn die ganze Zeit, wenn wir auf Social Media Kanälen unterwegs sind? Also Internet, ich sag jetzt mal, dass wir das Datennetz so bekommen und die Daten, das Datenvolumen nutzen können. Oder wie man auch sagt, das ist nicht selbstverständlich. Und ich denke, Internet, das kann auch ein Klimakiller sein, ja.
Haben Sie da für sich eine Regelung getroffen? Denn Sie halten natürlich Vorträge, jetzt auch online. Haben Sie da Regelungen, wie man sagt, im Alltag versuche ich, weniger Energien zu verbrauchen? Gibt es das? Weil gerade eine junge Generation ist natürlich auch extremst auf das Internet angewiesen.
Ja, also man merkt, dass man brutal aufs Internet angewiesen ist. Ich meine, ich habe jetzt leider nicht so viele Vorträge gehalten, aber ich weiß, dass ich sehr sparsam lebe, weil ich eine sehr, sehr, sehr kleine Wohnung habe. Und den meisten Verbrauch tatsächlich hat man durch große Wohnungen. Ja. Also dadurch verbraucht man schon sehr pro Kopf. Sag jetzt mal, wenn ich alleine in einer Drei-Zimmer-Wohnung leben würde, hätte ich schon einen sehr großen Verbrauch an CO2 natürlich, an diesen Ressourcen. Und versuche natürlich in meinem Alltag bewusst natürlich mich auch zu ernähren. Gehe viel raus, ja, mache viel zu Fuß, aber ich persönlich bin alles, wahrscheinlich auch alles andere als komplett klimaneutral, leider. Ja.
Wie hat sich Ihr Leben als Reiseleiterin verändert?
Es hat sich insofern verändert. Ich sage oft, dass man zwischen den Welten lebt. Ich meine, aktuell hat sich sowieso verändert. Gerade lebe ich in einer Welt. Aber wenn man sich emotional natürlich auf die Natur und die Menschen einlässt und auf die natürlich Gruppen, die man hat, lernt man ganz viele Menschen kennen. Man ist ein Team, eine Familie, also für eine kurze Zeit, ja. Und dann steht man wieder alleine am Flughafen und geht zurück. Für mich persönlich macht es dauerhaft alleine natürlich ein bisschen müde. Es ist auf der einen Seite super schön, man lernt ganz viel, man lernt Charaktere kennen, man lernt viele, viele Menschen kennen. Und ich sage immer, man lebt zwischen den Welten und das ist sehr, sehr, sehr prägend für mich persönlich, ja.
Da ist so eine Zerrissenheit rauszuhören. Aktuell durch die Corona-Pandemie hat sich natürlich nochmal sehr viel verändert. Wovon leben Sie aktuell?
Ich lebe, wenn ich ganz ehrlich bin, aktuell von meinem Ersparten, von der Musikexpedition, ja.
Das heißt, es wird irgendwann aufgebraucht sein. Wie lange können Sie davon noch leben?
Hui. Ja, wie lange kann ich davon noch leben? Ist mir ehrlich gesagt sehr unangenehm, aber ich kann davon vielleicht noch 5 Monate leben. Ja, 6 Monate davon kann ich noch leben. Und es ist natürlich nicht das Ziel gewesen, dass ich von meinem Ersparten lebe.
Und gerade als junger Mensch davon betroffen zu sein, woher nehmen Sie die Kraft, jetzt weiterzumachen, neue Ideen, neue Pläne zu entwickeln?
Tatsächlich von den Bergen. Also ich bin jemand, wenn ich jetzt nicht, also für mich, ich muss kompensieren. Dadurch, dass ich jetzt gerade nicht wirklich arbeiten kann, darf, ich möchte, ja, kompensiere ich durch den Bergsport, durch das Skitouren gehen. Ich gehe sehr viel Skitouren. Natürlich gibt mir auch mein Freund ganz viel Kraft. Also da bin ich natürlich froh, auch während der Situation jetzt jemanden an meiner Seite zu haben. Das, ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber es ist sehr schwierig. Aber ich sag jetzt mal, solche Situationen, nicht ganz so krasse, kenne ich schon vor einigen Jahren. Weil als Geograf ist es sehr, sehr schwierig, natürlich auch unterzukommen, obwohl es sehr gebraucht wird, die Geografie.
Was für Wünsche haben Sie dahingehend? Was wären Jobs, die Sie interessieren, wo Sie sagen, ja, vielleicht ist so etwas, Sie sind jetzt viel in der Welt rumgekommen, vielleicht ist sowas in anderen Ländern schon etabliert, bei uns in Deutschland noch nicht so. Gibt es da Ideen?
Was mir in Deutschland auffällt, ist tatsächlich vielleicht die Offenheit. Ich denke, viele denken immer eher engstirnig oder ich möchte jetzt nicht verurteilen oder pauschalisieren, aber kleinrahmig. Und ich denke, was wichtig ist, es kommt jetzt immer mehr, sind Klimaschutzgeschichten, Klimaschutzmaßnahmen. Da muss man lokal, regional anfangen. Man kann nicht die ganze Welt retten, man muss klein anfangen. Aber ich denke, was mich persönlich schon sehr interessieren wird, ist an Schulen arbeiten, ja, Geschichten erzählen. Weil ich denke, gerade auch Kinder oder Jugendliche, vielleicht auch Arbeitgeber, denken anders oder lernen anders zu denken oder bekommen neue Ideen für ihr Unternehmen, was auch immer es ist, wenn man die Perspektive wechselt oder wenn man eine andere Perspektive bekommt, auch jetzt zu dem Thema Klimawandel und Arktis eben anhand von Fakten. Ja.
Und das gerade aus Regionen von der Welt, wo die meisten nicht hinkommen, eben in der Arktis und Spitzbergen, Grönland, wo Sie viel gewesen sind. Haben Sie irgendeinen anderen Plan B jemals entwickelt?
Ja, natürlich. Also mein Plan B war schon immer, dass das Reiseleiten oder das Guiden nebenbei ist. Und der Plan B ist natürlich, für ein lokales Unternehmen zu arbeiten. vielleicht auch Richtung Beratung zu gehen. Weil, wie gesagt, ich finde das, deswegen nenne ich ja meine Person auch so Alparktika, weil der Klimawandel ist ja auch in den Alpen extrem zu spüren, vor allem in den höheren Lagen. Und dort sollte und findet natürlich auch viel Aufklärung statt, ja.
Sie haben als Tourguide viel Zeit in der Arktis verbracht. Wenn Sie da an besondere Begegnungen denken, was fällt Ihnen da spontan ein?
Intuition, also Begegnung mit der Natur, Begegnung mit Menschen, vielleicht eventuelle Eisbärenbegegnungen. Man lernt oder man sollte lernen, wenn man sich darauf einlässt, mal wieder mehr auf seine Intuition und auf sein Bauchgefühl zu hören, weil die Natur hat nicht immer ganz Unrecht und die Intuition sowieso nicht. Und in dieser Abgeschiedenheit lernt man mit Präsenz, sage ich jetzt mal, umzugehen und auch mit sich selber, was man vielleicht in unserer schnelllebigen Gesellschaft nicht mehr so ganz schafft, weil man so viel von Reizen geprägt wird.
Sie haben häufig Erlebnisse, dass Menschen anfangen zu weinen und das gar nicht mal, weil sie von der Natur so fasziniert sind, sondern weil sie etwas anderes feststellen, nämlich was?
Dass sie mit der eigentlichen Lebenssituation nicht glücklich sind. Und so geht's mir ja auch. Also ich muss auch heulen, wenn ich einen Eisberg sehe, aber weil ich oder einen Wal, weil ich das so krass finde, wo ich mir denke, Wahnsinn, was die Natur da hergibt. Und darum geht's doch eigentlich, oder? Also unser Leben ist so kurz und natürlich müssen wir arbeiten und uns bleibt oft nicht viel Wahl. Aber die Menschen möchten, glaube ich, eigentlich wünschen sich mehr Einfachheit. Das erfahre ich wiederum, ja.
Und was könnte da so ein Schlüssel sein, also in die Welt hinaus zu reisen, was jetzt gerade sowieso unter erschwerten Bedingungen stattfindet oder gar nicht stattfindet, kann ja nicht die Lösung sein, oder?
Ja, also ich bin schon sehr zwiegespalten, auch was viele Reisen betrifft. Also sie sollten schon nachhaltig sein, aber was ist wiederum Nachhaltigkeit? Ich denke, ich sage immer nur, was man kennt, kann man schützen. Ich denke, wenn man sich diverse Gebiete anschaut, hat man auch eine andere Perspektive, ja. Ich würde natürlich jedem raten, geht's in die Natur raus. Ja.
Vor der Haustür wahrscheinlich.
Vor
oder?
Der Haustür, ja. Fahrt in die Alpen oder wo es euch gefällt, an das Meer. Und da kann man schon mal klein anfangen, um mit sich selber sich zu beschäftigen. Und
wollen Sie ein paar Satzanfänge zu Ende bringen? Zum Beispiel, die Berge haben Sie gerade angesprochen. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann?
Spüre ich Freiheit.
Je mehr Zeit ich in der Arktis verbracht habe, desto?
Mehr spüre ich Präsenz.
Wenn ich an die Begegnung mit Eisbären denke, dann sehe ich?
Ehrfurcht.
Wenn ich auf meine Zukunft schaue, dann?
Habe ich Angst.
Mein größter Traum ist?
Sicherheit.
Laura Schmidt, herzlichen Dank für den Besuch in SWRs Leute und Ihnen alles Gute.
Dankeschön, vielen Dank.
Eins gehört. SWR.